Unternehmer-Jam-Session.
Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer-Bruder und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Wenn ich in einem Loch sitze, besser hör auf zu graben. Vor den eigenen Dämonen gibt es kein Entkommen. Sag One Love zum eigenen Spiegelbild, um das Leiden zu stoppen. Mit diesen deepen Zeilen von My Man LST The Funky Child herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ihr hört heute die erste Folge von einer liebgewonnenen Tradition, einem echten Classic, denn seit letztem Jahr gibt es das große Silvester-Special, die Unternehmer-Jam-Session, Antwort auf Dinner for One, und ihr könnt euch in den nächsten 3 Tagen auf 3 weitere Folgen freuen. Das heißt, wir machen es ein wenig anders als im letzten Jahr, wo wir ja 4 Episoden am Stück hatten. Jetzt ist es so, dass wir mit heute wieder insgesamt 4 Folgen haben, aber sozusagen über das ganze Silvesterwochenende verteilt, sodass ihr bis einschließlich zum Neujahrstag jeden Tag eine neue Folge Unternehmer Jam Session hören könnt. Und wir haben auch in jeder Folge einen Gast. Wer das alles sein wird, sei an dieser Stelle noch nicht verraten, hört immer wieder rein. Wir starten heute, und damit habe ich mir ein Ziel auch für 2023 tatsächlich erfüllt, was ja nicht wirklich so gelungen ist, wenn man mal Revue passieren lässt, welche Ziele wir uns auch in dem großen Silvester-Special gesetzt haben. Aber ein Ziel ist erfüllt, auf den letzten Metern. Wir haben mit Lars den ersten Rapper in diesem Podcast oder Hip-Hop-Dude, wie er sich selber bezeichnet. Wieso, weshalb, warum Hip-Hop-Dude? Das könnt ihr gleich im Real Talk hören. Und deshalb habe ich es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, mit einem Zitat von ihm in diese Podcast-Folge zu starten. Ein Zitat, was, als ich es gelesen habe, mir direkt in die Augen gestochen ist. Ich weiß nämlich noch ganz genau, als mir Lars davon erzählt hat, dass er gerade wieder am Schreiben ist. Und er hatte mir 3 Texte geschickt, die auf einer EP mit dem International Transfer Desk erschienen sind. Ich hoffe, ich habe es korrekt ausgesprochen. Ihr findet diese EP auch auf Spotify, so wie generell die ganzen letzten Alben von LST ihr auch auf Spotify findet. Das werde ich entsprechend verlinken. Auf jeden Fall ist mir diese Zeile direkt ins Auge gestochen. Ich weiß noch ganz genau, da war ich gerade spazieren an der Aue, das ist der Fluss hier in Kassel, und ich hatte dann auch mit Lars telefoniert, hatte gefragt, ob ich die Zeile auch schon verwenden kann. Ich wollte sie eigentlich schon viel früher mal droppen in diesem Podcast, aber er sagte dann, ich soll doch vielleicht warten, bis der Song erschienen ist, und dann hat es irgendwie immer nicht gepasst, aber auf jeden Fall hat es die Zeile zumindest an meinen Spiegel geschafft, weil an meinem Spiegel hängen so 3 Motivationskärtchen, und eins davon ist eine Karte mit diesem Zitat auf jeden Fall. Und als wir da so gesprochen haben, haben wir über etwas gesprochen, was ich eigentlich umsetzen wollte in 2023, was aber leider nicht geklappt hat. Es ging zum einen um Merchandise, und es ging darum, eine ganz spezielle Folge, nämlich dass die einjährige Folge auf Vinyl rauszubringen, was ich total adäquat gefunden hätte für Unternehmer Jam Session, dass eine besondere Folge auf Vinyl erscheint. Aber ich habe es aber jetzt schon getroppt, dass das eine Idee ist. Ich glaube, ich habe es vorher noch nicht in diesem Podcast gesagt, bin mir gerade gar nicht so genau sicher. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen, nicht zum Einjährigen, aber es wird ja noch andere Momente geben, wo man das auf jeden Fall auf Vinyl droppen kann. Und vielleicht setzen wir es ja auch tatsächlich noch um, dass Merch kommt, weil da werde ich echt vielfach drauf angesprochen. Nein, natürlich nicht, habe mich noch nie einer drauf angesprochen. Hält mich aber nicht davon ab, es vielleicht doch zu machen. Es ist ja manchmal auch sehr unternehmerisch, dass man Leuten etwas geben muss, obwohl sie noch gar nicht wissen, dass sie es vielleicht gebrauchen könnten. Wie dem auch sei, in einem Wort, wenn ihr den Soundcheck gehört habt, der Heiligabend rauskam, wo ich mit der Nummer 1 mit 5 Buchstaben darüber gesprochen habe, was denn hier so alles passiert oder passieren könnte, im Rahmen dieses großen Silvester-Specials. Dort habt ihr dann auch schon gehört, wie ich Lars ganz ursprünglich mal kennengelernt habe. Und wir werden jetzt gleich im Real Talk noch ein bisschen darüber sprechen, wie so unsere gemeinsame Zeit mit unseren ersten unternehmerischen Gehversuchen war, denn die ersten unternehmerischen Gehversuche hatten wir größtenteils zusammen. Ich hatte es hier und da an der anderen Stelle in diesem Podcast schon mal anklingen lassen, dass wir gemeinsam ein eigenes gastronomisches Konzept in die Welt setzen wollten, namens Foodlife. Und mit Lars spreche ich jetzt gleich im Real Talk darüber, wie er das so erlebt hat und inwieweit er auch für sich eine Persönlichkeitsentwicklung festgestellt hat, denn man sagt ja immer so schön, Unternehmertum hat auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Darüber werden wir sprechen. Vorher werden wir aber ganz viel über Hip-Hop quatschen, was sich natürlich anbietet, wenn man einen Rapper zu Gast in diesem Podcast hat. Und generell sollte es auch der Tenor dieses Silvester-Specials sein, ganz, ganz, ganz viel Unterhaltung zu bieten, zumindest das, was ich, das, was meine Gäste, die Esel nennt sich immer zuerst, sorry dafür, als Unterhaltung verstehen. Aber es werden auch immer mal wieder ernstere Themen in den Fokus rücken und auch darüber soll und darf natürlich gesprochen werden. Dafür steht auch so ein bisschen das Eingangszitat, was ich von Lars skizziert habe, was wohl vor dem Hintergrund entstanden ist, dass Lars einen schweren privaten Schicksalsschlag hatte. Er reißt es ganz kurz in dem Real Talk gleich an. Aber ich kann mich auch noch dran erinnern, was für ein harter Schock es für mich war, als ich davon erfahren habe. Wir hatten uns ewig lange nicht mehr gesehen. Generell haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber wir hatten wirklich längere Zeit keinen Kontakt und auch nur sehr, sehr unregelmäßig Kontakt, nachdem wir unsere gemeinsame Selbstständigkeit so ein bisschen beerdigt haben. Und wie es leider so oft ist, meldet man sich ja dann immer bei Menschen, wenn man von diesen Menschen irgendwas möchte. Und so war es auch in meinem Fall, als ich die Idee zu diesem Podcast hatte, war mir aber sofort klar, dass Lars den Beat machen muss dafür. Also das stand für mich völlig außer Frage. Und ich habe ihn dann angerufen und wir hatten auch an sich ein sehr schönes Telefonat. Dabei ist uns aufgefallen, wie lange wir gar nicht mehr miteinander gesprochen hatten und wie schnell auch die Zeit vergeht und wie viele Dinge dort passiert sind und unter anderem auch diese schwere Krankheit, die Lars Gott sei Dank überstanden hat, wenn man das da so an der Stelle sagen kann. Und ich kann solche Zeilen wie die eingangs zitierten noch mehr fühlen als ohnehin schon. Aber es hat mir auch gezeigt, es ist so, so wichtig, dass man viel mehr in Kommunikation bleibt, dass man sich öfters meldet, auch wenn alle viel, viel beschäftigt sind und sowas untergeht. Und ich glaube, wir können von uns behaupten, dass wir uns auf jeden Fall jetzt schon öfters wieder auch persönlich gesehen haben. Wir sind jetzt nicht so die Telefonierer. Das können wir uns jetzt, glaube ich, von uns beiden nicht sagen. Aber wir schreiben öfters und wenn wir uns nicht sehen können und nicht telefonieren, dann quatschen wir auf jeden Fall im Podcast zusammen und das vielleicht auch öfters als das eine Mal. Jetzt ist es endlich soweit. Freut euch auf den Real Talk mit Lars und im Outro hören wir uns dann nochmal ganz kurz wieder. Viel Spaß. Du bist übrigens der erste Rapper hier in meinem Podcast, auch das noch.
Yes.
Das war ein großes, Entschuldigung, aber das war ein ganz großes Ziel von mir, hier Rapper in diesem Podcast zu kriegen. Und dann ist es natürlich umso bedeutsamer, dass du dann auch noch der erste Rapper hier in dem Podcast bist.
Danke.
Bezeichnest du dich als Rapper, als Hip-Hopper?
Ich würde mich als Hip-Hopper bezeichnen, definitiv, weil ich ja auch mehrere, ja, wie soll man das sagen, Disziplinen des Hip-Hop ausübe, immer noch und immer noch gerne. Ich habe mich jetzt auf meiner neuen Platte als Rap-Dude bezeichnet, mit Referenz auf MOP, weil irgendwie finde ich das einen ganz guten Titel. Rapper ist irgendwie, hat auch irgendwie so ein bisschen was Negatives, keine Ahnung warum. Und Rap-Dude ist einfach eine Runde cooler. Und deswegen würde ich aber sagen, eher als Hip-Hopper.
Ja, das ist witzig, weil ich benutze neu oder seit kurzem dieses Wording Dude auch wieder total oft. Da hat mich auch meine Freundin drauf aufmerksam gemacht. Ich bezeichne mich selber auch total oft als Dude und so weiter. Kommt das irgendwo jetzt irgendwo wieder her? Ist das wieder irgendwie, nicht, dass das irgendwie auf einmal wieder so ein Jugendwort des Jahres ist?
Nee,
ist wahrscheinlich
das glaub ich nicht.
Zu oldschool wahrscheinlich dafür.
Das glaube ich nicht. Ja, das ist ja eher, glaube ich, so in der Surf-Szene basiert. Aber Dude ist halt irgendwie auch so ein nettes Kosewort, finde ich. Das geht irgendwie immer und hat halt vielleicht auch so ein bisschen so eine gewisse, ja, wie so ein Surfer, so eine Abgehangenheit und wirklich so das, was man im Alter ja werden soll. Man muss nicht mehr da so stehen und das alles so ganz fest repräsentieren, sondern man ist einfach ein Dude, gestandener Laid-Back-Typ und hat immer noch seine Wurzeln irgendwie in sich und lebt das jetzt halt einfach. Das ist sozusagen alles in einem vereint und damit sozusagen komplett.
Ja, ich finde das auch einen total sympathischen Begriff tatsächlich. Aber neben dem ganzen Musik und Basketball ist es ja auch noch was anderes, was uns eint und wo wir auch eine Zeit lang gemeinsamen Weg hatten, das Thema Selbstständigkeit. Genau. Von daher gibt es viele Themenfelder, die wir beackern können hier in diesem Podcast. Und ich würde ganz gerne mal, weil es ein Herzenthema von uns beiden ist, mit dem Thema Hip-Hop anfangen. Ich weiß nicht, hast du Spotify?
Ja.
Hast du dir auch deinen Jahresrückblick da mal angeguckt oder interessiert dich sowas gar nicht?
Ja, habe ich gemacht. Ich glaube, irgendwas bei meistgehörter Song war, glaube ich, irgendein Hörspiel von Die Schlümpfe oder so, weil meine Tochter mein Spotify-Account nutzt. Also ich habe da auf jeden Fall keine repräsentativen Daten für mich selbst.
Ah, krass, okay.
Da können wir nicht drauf eingehen.
Könnten wir auf Die Schlümpfe drauf eingehen.
Ja, das stimmt.
Ich fand das letztes Jahr schon ganz interessant, also bei meinem Jahresrückblick und auch dieses Jahr ganz wieder interessant. Ich hatte dir auch einen Teilausschnitt geschickt, weil du es ja tatsächlich auch in meine Jahrescharts geschafft hast mit dem Song Glauben, was ich wirklich einen sehr, sehr starken Song finde. Also ich finde ja viele Songs von dir richtig stark, aber der ist auch in so einer Zeit entstanden, das ist auch in meinem Podcast so ein bisschen durchgeklungen von der Themenwahl her, dass es gerade jetzt in den letzten Folgen, in den letzten Wochen und Monaten sehr stark so um das Thema Durchhalten geht, an sich glauben und so weiter und so fort, weil ich finde, die Zeit ist irgendwie gerade so, dass ich will nicht sagen, die Leute sind am Durchdrehen, aber ich bemerke doch da schon einen seltsamen Wandel bei einigen, auch gerade jetzt bei Kunden von mir, die gründen. Können wir vielleicht auch nochmal später drauf zu sprechen kommen. Und was aber ganz interessant ist, ich weiß nicht, hast du bei dir mal geguckt, welche Podcasts du am meisten gehört hast oder bist du gar nicht so ein Podcast-Hörer?
Ehrlich gesagt, habe ich deinen Podcast, da höre ich rein, um einfach zu hören, was du da zu sagen hast. Und ich habe dann noch den Falk Schacht Podcast gehört zu dem 50 Jahre Hip-Hop.
Okay.
Das waren, glaube ich, die einzigen Podcasts, die ich gehört habe. Ich höre Hörbücher tatsächlich. Und da kann ich dir auch genau sagen, wen. Und zwar Heinz Strunk und Wiegald Boning. Das sind meine, aber mehr höre ich halt nicht an Gesprochenem.
Ja, Heinz Strunk finde ich super.
Ja.
Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr verfolgt. Also veröffentliche ich tatsächlich noch aktuell Bücher?
Ja. Also er hat einiges an Büchern jetzt in den letzten Jahren. So richtig kann ich das auch nur hören, wenn ich, also so richtig viel höre ich dann auch, wenn ich krank bin. Zum
Ja,
Glück war ich
okay.
nicht so viel krank, aber er hat wirklich ein paar richtig gute Bücher in den letzten 3, 4 Jahren. Ich glaube, jedes. Und die habe ich mir alle, weil die hätte ich auch alle lesen können, weil ich auch gerne lese, aber ich höre ihn einfach gerne reden und er spricht die halt selber ein. Und sein unverwechselbarer Charme, diese Dinge auszusprechen. Und weil er auch immer so wiederkehrende Sprüche, wiederkehrende Charaktere, wiederkehrende Orte und so hat in seinen Büchern, die sich so wie so ein roter Faden durchziehen, ist das einfach großartig, auch wenn er Stimmen imitiert. Das geht zurück bis zur Studio-Braun-Zeit, nimmt er teilweise Phrasen, auch in seiner Fernsehserie, die er hatte, nimmt er Phrasen noch aus der Zeit wieder mit rein. Und wenn man diese ganze Zeit mitgemacht hat, die wir ja auch sehr gefeiert haben, Studio Braun,
Mega.
ist man halt einfach irgendwie in diesem Heinz-Strunk-Universum drin und er baut das immer weiter aus und das ist einfach großartig. Das ist für mich sehr große Unterhaltung. Natürlich ist es auch sehr morbide teilweise und so, dass man, dass es schon fast wehtut, wenn er teilweise auch über sich erzählt, als Jugendlicher oder so. Aber der schafft das halt auch gut, dass er so die Kunstfigur vielleicht mit seinem realen Ich oder umgekehrt. Also man weiß es einfach nicht, was davon echt ist. Auf jeden Fall ist es einfach für genau mein Geschmack. Es trifft halt genau meine Art von, ja, Entertainment.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, Studio Braun, habe ich ja auch mega gefeiert. Und ich habe auch tatsächlich nur ein Heinz-Strunk-Buch gelesen. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ich fand das aber mega witzig. Das war die Antwort auf Feuchtgebiete von Charlotte Roach. Das war das so ein Bestseller. Die hatte so aus weiblicher Sicht. Und er hat so den männlichen Gegenpart sozusagen dazu geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie es
Das habe ich
heißt.
tatsächlich nicht gehört oder gelesen. Das ist das Einzige wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich habe ich es auch nur gelesen, weil die Hauptfigur Thorsten
Ah, okay, alles
heißt.
klar.
Und da irgendwie so ein Dude, da ist es wieder, in der Pubertät ist. Sehr witzig, aber das, was du gerade geschrieben hast, was dir so gut an Heinz Strunk gefällt, dass er halt sich wieder so auf alte Sachen bezieht, bis zu Studio Braun und zurück, das ist wieder so etwas, wo ich finde, das ist so Rap eigentlich, so dieses Vorgehen, dieses Dicken auch in dem Alten, das wieder aufgreifen, daraus was Neues zu machen, finde ich. Krass, das ist so Hip-Hop-Attitüde irgendwie. Ich habe dann auch immer ein Faible für sowas, wenn ich sowas feststelle, dass Leute sowas tun. Mich fasziniert das immer. Und ich hatte ja auch mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, wie mich so Hip-Hop beeinflusst hat und auch meinen unternehmerischen Werdegang beeinflusst hat. Und bei mir, bei den Top 5 Podcasts, sind 4 tatsächlich Hip-Hop-Podcasts. Eine Ausnahme ist Gemischtes Hack. Hat es aber nur auf Platz 2 geschafft. Platz 1 ist, da hatte ich dir von schon erzählt und da hast du mir, glaube ich, damals gesagt, dass wir uns das letzte Mal persönlich gesehen haben in Köln, du kannst den überhaupt nicht hören, ist der Animus-Podcast.
Ja.
Aber das ist so Unterhaltung pur für mich. Ist Platz 1 bei mir und Platz 3 ist der Was ist Rap-Podcast. Kennst du den von Nico Backspin?
Ja, wie gesagt, ne, vom Namen und so sind mir da viele schon untergekommen, werden ja auch immer vorgeschlagen, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie kein großes Interesse, mir zu viel auch über die Szene dann noch irgendwie extern reinreden zu lassen, weil ich bin jetzt nicht, weil ich jetzt intolerant bin oder sowas, aber ich finde, vieles wird auch künstlich irgendwie erschaffen. Und also gerade diese ganze Blase da mit Animus und Bushido und so. Ich finde das ganz schlimm. Das ist für mich wirklich Boulevard-Hip-Hop, der sozusagen mit dem Verständnis, wie ich Hip-Hop sehe, nichts zu tun hat. Ne? Und das ist künstlich irgendwie diese Beefs starten, künstlich Aufmerksamkeit machen. Allein wenn ich nur schon bei YouTube reingehe und kriege irgendwie so Überschriften, wenn ich immer sehe, der gegen den und der gegen den, dann denke ich manchmal, das ist wie so ein Theater. Gut, das bei Nico Backspin kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht reingehört, aber der liefert gute Interviews, die ich mir manchmal anschaue oder anhöre nebenbei, wenn ich den Künstler interessant finde. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass sein Podcast sehr interessant ist. Aber ich habe, wie gesagt, ich höre lieber ein gutes Album. Und da habe ich
Ja.
auch noch in der Pipeline.
Ja, das ist übrigens meine Figur bei den bei den Jahrescharts. Da wird mir dann immer so kategorisiert, was man angeblich ist. Und bei mir ist es Hypnotiseur. Warum auch immer. Bedeutet aber, dass ich Alben gerne komplett höre. Was ich sehr gefeiert habe, weil es trifft einfach. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass dich so die Szene eigentlich so gar nicht interessiert und so weiter, ist das so ein Artist-Ding eigentlich? Weil das hört man ja ganz oft von Leuten, die in der Szene drin sind, die sagen, ich höre gar nicht so viel deutschen Hip-Hop und so weiter.
Wenn ich dich jetzt kurz schon unterbrechen darf, also ich sehe die Szene nicht als die Szene. Also ich sehe, das ist für mich so Boulevard-Rap, das ist für mich ganz abgelöst, auch wenn die natürlich alle irgendwo mal gestartet sind, wie ich auch, in einer in Anführungsstrichen originelleren Hip-Hop-Kultur, noch beeinflusst meinetwegen von den ganzen Elementen. Aber das, was sie jetzt daraus machen und dieser Entertainment-Faktor und darüber natürlich Geld generieren, weil es wird getwitcht, es wird eine Antwort, ein Reaction-Video auf was hat er gesagt, was hat das gesagt. Für mich ist das einfach eine komplette Blase, die so uninteressant ist, als wenn ich bei Menschen irgendwie mal bei Nachbarn beim Streit auf dem Balkon zuhören würde. So ist das. Guck mal, der hat das gesagt, der hat das gesagt und der hat das gemacht, der hat dafür geschrieben. Und also ich, für mich ist das halt einfach so uninteressant. Und ich höre viel Rap, ich höre, ich bin auch immer interessiert. Man kann mir auch immer sagen, hör mal in den Artist rein, und ich habe mir auch, und ich höre Alben auch dann komplett durch, wenn es mir gefällt. Ne? Aber also von der Art finde ich, von der Soundästhetik auch, den so eine gewisse Szene da irgendwie bringt, ist nicht meine Soundästhetik. Auch dieses ständige Schreien und so weiter. Warum soll ich mich jetzt irgendwie auf Albumlänge anschreien lassen von jemandem? Das ist für mich irgendwie einfach, war auch noch nie. Also die einzigen Schreihälse, die ich jemals gut fand, waren Onyx und MOP. Und ansonsten hat mich nie was wirklich so Aggressives irgendwie richtig gekickt. Ich war immer der, der auch so Laidback und Jazzbeats halt irgendwie gut fand. Von daher kann ich da einfach nicht aus meiner Haut und will auch gar nicht da irgendwie eintauchen in so eine Welt, weil ich finde, das ist gut, um sich mal abzulenken vielleicht, um so eine andere Problematik irgendwie zu sehen, aber ich finde, der Alltag bietet schon genug Aufgaben und Probleme, um sich das dann einfach, das, was man nicht braucht, das kann man auch filtern.
Ja, absolut.
Da muss ich mich nicht in die Welt des Boulevard-Hip-Hop noch begeben und da irgendwie meine Beefs und meine Seiten mit irgendjemandem tauschen oder mich verbinden, und ich finde das alles ganz schlimm.
Ja, aber war so dieses Beefen und so Competition nicht schon immer Teil von Rap auch?
Ja, das ist auch weiterhin cool, aber in Form, klar gibt es natürlich auch jetzt diese ganzen Diss-Tracks, aber in der Art, wie diese Diss-Tracks kommen, ich muss auch zugeben, ich höre mir dann auch mal ein, zwei Diss-Tracks an, aber wenn man nicht in der Thematik ist, kommen da so kryptische Ansagen mit irgendwelchen Namen oder irgendwelchen Begebenheiten, die dann auch noch nicht mal meiner Meinung nach lyrisch irgendwie gut aufbereitet sind. Wie gesagt, man kann sich da irgendwie reinfuchsen, aber ich will das gar nicht, weil ich das nicht brauche in meinem Leben. Also ich höre mir dann lieber irgendwie was an, was ja für sich steht und nicht andere braucht, um zu leben. Weil diese ganze Nummer braucht ja immer irgendein Feindbild oder irgendetwas, um zu existieren. Und ich mag halt auch Alben, die auch damit auskommen, ohne so mit dem Artist an sich irgendwie zu existieren.
Ja, definitiv bin ich 100% bei dir. Was ich aber interessant fand zu beobachten ist, das, was du eben auch schon so ein bisschen angedeutet hast, was ja wirklich cringe war, als dann auf einmal Leute, erwachsene Menschen, muss man ja dazu sagen, sich auf einmal anfangen, über irgendwelche Instagram-Reels und so weiter, ich weiß gar nicht, wie das da auch alles heißt, und dann machen sie Stories und so weiter und so fort, wo ja nicht mal mehr was Musikalisches im Vordergrund stand. Und wenn man es so nennen will, vielleicht eine positive Weiterentwicklung, zumindest jetzt Ende 2023, war ja zumindest mal, dass die Leute, die da jetzt andauernd beefen, zumindest mal wieder angefangen haben, das auf Tracks zu machen und nicht mehr andauernd sich da irgendwelche Instagram-Stories hin und her zu werfen. Hast du den aktuellen Diss-Track von KuchenTV, Twizzy und Cassius Clay mitbekommen? Disrespect heißt der?
Nee. Ich kenne auch tatsächlich nur Kuchen. Was ist denn KuchenTV? Bug-Sendung?
Bug-Sendung, ja. Das ist einer, den ich vorher auch nicht kannte. Das ist irgendein YouTuber irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie einer da mit irgendwie auch so Millionen Reichweite und ab und zu ist er da irgendwie in diesem Hip-Hop-Kosmos mit drinne und Twizzy, ich kannte die alle vorher nicht, muss ich dazu sagen, aber die haben jetzt so einen Diss-Track gegen Roos und Sinan G gemacht. Da interessiert mich jetzt nur eine Meinung, auch wenn du den Track nicht kennst. Gibt's für dich irgendwie Grenzen, was man sagen kann? Und sollte in so Diss-Tracks, also wie hart darf eine Beleidigung sein? Also in dem Track geht der Twizzy ist das, glaube ich, gegen Roos sehr stark halt auf Äußerliches und auf Krankheiten. Also Roos ist ja irgendwie, glaube ich, kleiner gewachsen oder so und hat ja auch irgendwie so Gendefekt und Nierenkrankheit und das schlachtet der sehr hart aus. Aber immer noch finde ich mit guten Wortspielen. Er sagt zum Beispiel, leg dir mal Manieren zu. Also finde ich schon ein gutes Wortspiel tatsächlich. Aber ist das, wo du sagst, das geht dir schon zu weit, weil das ist auf einmal eine Debatte. Wie weit darf man in so Tracks gehen?
Puh, ja. Ich glaube, ein Diss-Track darf halt eine Menge. Was ich halt finde, ist, dass das irgendwann in so einem Kosmos so persönlich wird, dass es eigentlich nur noch für den Menschen irgendwie sein sollte. Also sprich, man würde ihm das zuschicken und sagen, so hier, das ist jetzt meine Meinung über dich. Und ich finde, dazu dann eine Hörerschaft oder eine Zuschauermeute im Millionenbereich, wahrscheinlich, wenn so YouTuber-Heini das ist.
Definitiv, ja.
Finde ich halt auf jeden Fall schwer, weil derjenige, der das halt abkriegt, ist jetzt ja sowieso halt so immer das Thema, ne? Früher so ein Sammy Deluxe gegen Azad Diss-Track, klar, der wurde dann auch auf Vinyl gepresst, aber der war dann halt einfach nur auf diesem Vinyl und das war's dann. Und jetzt hast du das auf einmal dann in so einer Reichweite, in so einem Radius und Menschen bilden sich dann natürlich auch Meinungen und so weiter und so fort. Finde ich schwer. Also ich finde, generell ist es natürlich immer und war es auch immer ein Element von Hip-Hop und von Rap, solche Diss-Tracks oder auch irgendwelche Battles in Graffiti, im Graffiti-Kontext oder so. Das ist halt einfach, kann ich auch gar nicht benennen. Das ist, glaube ich, einfach so eine neue Ebene, die durch diese ganzen digitalen Medien erreicht wird. Die ist, glaube ich, für denjenigen, der gedisst wird, wenn du da nicht sehr mit dir selbst im Reinen bist, kann das auf jeden Fall echt böse sein. Also
ja.
Weiß ich nicht, ob man da so ein Fass aufmachen sollte oder ob man nicht solche Probleme einfach so klärt.
Ja,
man muss die ganze Welt daran teilhaben, ne? Also, ja, aber gut, das ist nun mal auch Teil der Sache.
Ja, ist ja wie so ein Bloßstellen eigentlich mittlerweile. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, früher war da viel mehr Competition-Gedanke tatsächlich dahinter. Und dann haben die sich da ihre Diss-Tracks um die Ohren gehauen und irgendwann hat man es die Hand gegeben und gesagt, okay, du hast gewonnen oder steht 1-1 oder was auch immer. Aber heutzutage ist, wie ich schon sagte, also meinem Empfinden nach, wirklich viel Bloßstellen mit drinne, so Erniedrigung und so weiter und so richtig, du hast ja auch gesagt, so, was will der damit jetzt sagen? Also so richtig, was man damit bezwecken will, weiß man auch nicht. Mich hat es irgendwie unterhalten, aber ich frage mich halt trotzdem, okay, und jetzt? Weil es sind ja auch keine Songs, die hört man sich jetzt die ganze Zeit an. Also die würde ich mir jetzt nicht hinter mir auf den Plattenteller legen und sagen, ich setze mich jetzt in meinen Sessel und höre mir mal schön den Diss-Track von KuchenTV, Twizzy und so weiter an.
Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, diese Songs sollen, würde ich jetzt mal behaupten, auch gar nicht, die sind dafür gar nicht gemacht. Diese Songs sind nur dafür gemacht, dass sie wieder neue Reaktionen hervorrufen und wieder neue Reaction-Videos von dem und dem und dann hast du wieder ein bisschen Podcast und dann hast du wieder dieses und jenes. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch Selbstzweck und deswegen hören auch so Leute dann nicht auf zu sticheln, weil es natürlich immer Content ist und wenn du dein Geld damit verdienst, ich glaube, der Roos verdient ja auch sein Geld mit seinem Gerede. Also ich bin froh, nicht in dieser Position zu sein, ganz ehrlich. Ich würde, je älter ich werde, mir sowas nicht mehr geben wollen. Also entweder bin ich dann seriöser Journalist oder ich lasse es dann irgendwann und lasse mich nicht hier auf, ja, das sind ja wirklich so, das ist ja so Lästerei, Jugendzentrum, Lästerei, der hat das gesagt und der hat das gesagt und die sind alle schon mehr als erwachsen, die Leute. Ich finde das echt, ja, ich bin froh, dass ich nicht in so einer Szene drin bin. Ich meine, gut, dann wird dann irgend so ein Boxkampf gemacht, so als letzte Konsequenz vielleicht noch, was dann auch so erbärmlich ist. Sorry, aber vielleicht kriege ich ja jetzt auch einen Diss-Track dann ab, aber ja. Das ist, meiner Meinung nach ist das halt einfach, okay, wir überlegen uns jetzt etwas, wie können wir von dem, was wir machen, noch überleben, und da müssen wir dann halt einfach mit komplettem Entblößen und komplettem, ja, kompletten zur Schaustellen unserer selbst dann irgendwie Geld verdienen, und das macht man dann, indem man Streit anzettelt. Das ist ein anderes Big Brother, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, ist so ein bisschen so, ne?
Ja, es wird ja alles gefilmt, alles beobachtet. Und ja, wer darauf Lust hat, hast du jetzt ja die Möglichkeit. Und ich glaube, würde jetzt auch mal sagen, das läuft auch, denke ich mal, ganz gut für die Akteure und Mitwirkenden. Aber ja, das ist für mich ganz weit weg von dem, was ich jetzt als Hip-Hop-Szene betrachten würde.
Ja, wie stehst du zu diesem ganzen Ghostwriter oder der ganzen Ghostwriter-Debatte? Also hast du da eine Meinung zu? Oder ja. andersrum gefragt, was sind für dich wichtige Eigenschaften eines MCs?
Naja, es sind ja zwei Punkte, ne? Also zu dem Ghostwriten, was soll ich sagen? Ich würde jetzt behaupten, wenn man davon lebt und man hat den Druck, mittlerweile ist es ja dann jedes Jahr ein Album wahrscheinlich. Du hast dann meinetwegen eine Tour ein halbes Jahr und dann musst du für ein halbes Jahr wieder ins Studio, dann hast du wieder eine Tour und so weiter und so fort. Dass man da natürlich auch, oder sagen wir mal so, wenn man einen künstlerischen Anspruch hat und jedes Album irgendwie anders klingen soll oder eine Weiterentwicklung sein sollte, ist das fast, glaube ich, unmöglich, in so einem Paste dann irgendwie Alben zu schreiben. Auch wenn die Alben ja mittlerweile, die Songs alle nur 2,30 und die Alben 10 Stücke enthalten, aber es ist trotzdem halt Arbeit, auch das aufzunehmen und so weiter und so fort. Von daher, wenn man das halt beruflich macht und wenn man, sage ich mal, mit Ghostwritern in Anführungsstrichen zusammenarbeitet, die auch irgendwie den Charakter der Kunstfigur da gut darstellen und das ausbauen, und auch dann für die Fans sozusagen den Content liefern, der Erfolg hat, ist das okay. Ich persönlich will für mich ist das ja zum Glück in Anführungsstrichen sehr zeitintensives Hobby und war es auch immer, und mich macht das glücklich und zufrieden zu schreiben und mich erleichtert das zu schreiben. Und wenn ich was geschafft habe und aufgenommen habe, dann ist es wie so eine Last, die von den Schultern ist oder wie ein Druck, der raus ist. Und das würde ich nicht mit jemand anders machen wollen, weil ich glaube dann, ich immer wüsste, wenn der Song gut ist, sagen wir mal jetzt bei dem Song für meine Tochter, wenn mir jemand da geholfen hätte und da wäre auch nur eine Formulierung von jemand anders und alle würden sagen, boah, das ist so eine schöne Formulierung, wäre der ganze Song für mich einfach nichtig, weil er nicht von mir kommt. Gut, gibt natürlich unwichtige Songs, die kann man vielleicht auch mal schreiben lassen. Und ich lese ja auch viel und ich glaube, vieles kommt dann auch im Unterbewussten aus einem raus und bildet dann halt auch sozusagen den eigenen Filter. Aber ich könnte mir jetzt nie vorstellen, was anderes schreiben zu lassen. Aber ich bin ja auch nicht in dem Druck, abliefern zu müssen. So, deswegen, ich finde das total okay. Ich könnte mich jetzt damit nicht identifizieren, aber ich glaube, die Leute, die meisten, die ghostwriten, die machen das ja auch nicht, weil sie das jetzt so noch lieben, sondern für die ist das auch einfach Geschäft und Business. Und das ist halt einfach so.
Ja, aber würdest du sagen, für dich ein echter MC ist jemand, der auch selber seine Texte schreibt?
Nö, das nicht. Also selbst, The Message ist ja auch nicht von Melly Mel geschrieben worden, ne? Ganz. wie man aus dem Falk Schacht Podcast ja. Wusste ich nicht. Fand ich sehr interessant. Guter MC muss entertainen. Und wenn er das schafft, mit seinen eigenen Texten oder mit anderen Texten, also ein perfekter MC wäre es, wenn er natürlich dann auch selbst schreibt, aber ja, wer weiß das schon, ne? Was geschrieben ist und was nicht. Also im Endeffekt, glaube ich, kommt es einfach darauf an, dass du deinen Hörern, deinen Fans und deinen Zuschauern irgendwie ein gutes Gefühl rüberbringst und das authentisch machst.
Ja. Gehört Live-Rappen für dich dazu? Oder ist Playback-Rappen auch okay?
Den Refrain, wenn man als Solo-MC auf der Bühne ist, darf man solo schon mal so ein paar zusätzliche Spuren im Refrain vielleicht, damit er mehr Druck hat. Aber ansonsten sollte man schon da irgendwie live rappen. Also wenn ich das mache, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr, aber dann definitiv ist das der Anspruch. Dann gibt es keine Backing-Vocals oder sonstiges. Das ja. Muss schon so klappen.
Hättest du mal wieder Bock, auf die Bühne zu gehen, mal wieder live zu performen?
Ich überlege auf jeden Fall sehr stark, auch das Album einfach in der Weise zu promoten. Ich habe halt einen gewissen Anspruch, was ich gerne sehen würde. Und das ist jetzt nicht unbedingt der einzelne Rapper, der mit dem DJ und dann die Tracks vom Band abfeuert, sondern mich begeistert eigentlich wirklich mehr, dass man mit einer kleinen Band oder einer kleinen Gruppe irgendwie, wenn es nur drei sind, so eine Rhythmussektion und so, dass man da irgendwie was live macht, damit so ein bisschen Dynamik reinkommt und so. Und wenn ich das irgendwie hinkriege, das zu organisieren, dann komme ich auch wieder live auf die Bühne.
Ja.
Ist geplant.
Wahrscheinlich dann im nächsten Jahr. Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, da bist du 30 Jahre am Mic.
Ja.
Kommst du mit einem neuen Album um die Ecke?
Ja.
Heißt der Stille Betrachter?
So ist es.
Ich durfte ja freundlicherweise schon reinhören in die Tracks. Fantastisch. Ich habe dir ja schon mein Feedback gegeben. Ja. Gerade der Song über deine Tochter. Grandios. Ich gebe dir mal eine Liedzeile. Da kannst du mal gucken, ob du weißt, von wem diese Liedzeile ist. Da geht es in eine ähnliche Ecke wie in dem Song um deine Tochter. Vorher rappt derjenige, bla bla bla, irgendwas mit ganzen Gold Awards und so weiter und so fort und dicke Uhr und so weiter. Und dann kommt, aber sieh den größten Move deiner Karriere, du bist Vater heute.
Ja, ist von Savage.
Oh, das hast du auch gehört?
Ja, ich habe den Song nur einmal gehört, aber die Line hat sich komplett eingeprägt.
Ja, bei mir auch. Ich finde den Song auch echt schwach, ehrlich gesagt. Ansonsten auch, also nichts gegen die Künstlerin, die da den Refrain macht, aber ist also für mich zu poppig. Und aber hast du das Live-Konzert von Savage gesehen, was mit Red Bull, mit dem Symphonieorchester war?
In Teilen habe ich es gesehen, ja.
Hast du das gesehen bei diesem Song? Also das hat mich ja so hart gekickt, weil dann, als er das dann live performt, kommt halt diese Zeile, ne? Du bist Vater heute, dann geht dir der Beat kurz aus und dann kommt sein Sohn auf die Bühne.
Okay.
Und das ist richtig.
Ja,
Gänsehaut-Moment.
Das glaube ich.
Ja. Aber es ist witzig, dass uns da die gleiche Zeile so hängen geblieben ist. Wollte nochmal zurückkommen auf Was ist Rap für dich, diesen Podcast von Nico Backspin. Warum ich den so interessant finde und so gerne höre, ist, weil dort spricht er ja ausschließlich mit Leuten, die nicht, ich sag einfach mal, in der Szene sind. Also die keine Rapper sind, die keine Produzenten sind, die nichts jetzt mit Hip-Hop zu tun haben. Sondern er spricht einfach mit denen darüber, wie Hip-Hop die irgendwie beeinflusst hat. Das hat ja auch damals meine Podcast-Folge oder hat mich dazu motiviert, diese Podcast-Folge zu machen, um einfach mal drüber zu sprechen, wie Hip-Hop einen beeinflussen kann, der jetzt gar nichts mit dem Kosmos zu tun hat, weil er selber Rap produziert oder was weiß ich was macht. Das finde ich halt immer sehr, sehr interessant. Die Antworten darauf, was Rap für jemanden ist. Hättest du eine Antwort darauf, was Rap für dich ist?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist definitiv ein Stück meiner Identität. Also ich finde, man hat in sich oder ich habe in mir definitiv viele verschiedene ja, nicht Charaktere, aber Teile meines Charakters entdeckt. Und hoffentlich kommen auch noch ein paar dazu. Aber so Rap ist definitiv ein Stück meiner Identität, das nicht nur, wie viele dann irgendwann mal zum Anfang gesagt haben, so ein Jugendding war oder ne, so eine Mode. Gab es ja auch einige, die gesagt haben, ja, haben wir auch früher gehört und so. Und das greife ich dann halt auch nochmal in dem Refrain da im Album von Rap Dude auf, dass ich wirklich einfach sage, dass das Gute auch einfach bleibt. So, und Rap hat mir damals als Jugendlicher so geholfen, einfach aus mir raus irgendwas zu erschaffen. Und das hat mir so selber einen Wert gegeben, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, ich brauche eigentlich nichts außer mir selbst. Und dann kann ich halt schreiben und dann ist irgendwann jetzt dazu Beats bauen gekommen und all das. Und ja, das Gefühl, was fertiggestellt zu haben, ein Beat oder ein Text, ist, glaube ich, immer noch dasselbe, wie es damals war. Nämlich so ein absolutes, ja, einfach ein Erfolgserlebnis. Und das ist einfach Rap für mich. Das ist einfach ein Teil, wo ich auch total unabhängig und vielleicht, wenn man es auch so auf dieses Unternehmertum, das ist mein Business, aber mit mir selbst. Und da muss ich auch gar nicht, da muss man zum Glück nichts verdienen, sondern nur einen Anspruch an das, was man macht, an seine Kunst und das halt einfach so gut, wie es geht, auszuleben. Und ich würde sagen, das ist auch der Business, den ich am besten performe. So, in dem Business performe ich am besten. Ich meine, ich bin ja jetzt auch seit 8 Jahren selbstständig als Kommunikationsdesigner und natürlich mache ich das auch gerne, aber immer wenn ich sehe, es geht um die Sachen, die ich in dem Bereich mache, in dem kreativen Bereich mache, Musik und Rap, dann bin ich immer am zufriedensten da.
Ja, und da ging es ja auch nie um das Thema Geld verdienen, also stand ja nie im Vordergrund.
Ja, wenn ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht irgendwie auch so Träume gehabt hätte, davon mal zu leben. Also das kann man sagen. Es war eine Zeit lang natürlich auch das Bestreben und es war ja auch möglich. Aber jetzt mittlerweile mit fast 46 bin ich eigentlich ehrlich gesagt sehr froh darüber, dass es nicht so gekommen ist. Denn auf der anderen Seite mit dem ganzen Design und Kreativen ist es halt einfach so, wenn ich dann Feierabend habe, dann mache ich auch nicht mehr viel. Und wenn ich mir vorstelle, Musik wäre mein Job, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch nach diesem Job nicht mehr viel machen. Und von daher ist es gut, dass es ein Non-Profit oder ein Barely Breaking Even Projekt bleibt, was mich aber in der Seele nähert.
Ansonsten müsstest du jetzt auch erstmal ein Beef anzetteln irgendwie, wenn es dann, wenn's dann Business schon. Wäre.
Wahrscheinlich schon.
Ja, würden wir ein bisschen Fitner-Talk hier machen in dem Podcast. Weißt du noch den Moment, wann Rap, Hip-Hop in dein Leben gekommen ist?
Ja, ich habe tatsächlich jetzt mal neulich drüber überlegt, aber ich kann es gar nicht mehr so wirklich. Ich weiß noch, so wo ich die ersten Platten angefangen habe zu kaufen.
Aber, was waren die ersten?
Also meine erste Platte, die ich hatte, das war wahrscheinlich auch ein Tape. Das müsste Run-DMC Raising Hell gewesen sein. Aber oder es war Public Enemy Fear of a Black Planet. Eine von den beiden auf jeden Fall. Wer die aber irgendwie ins Leben reingebracht hat, kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern. Das war vielleicht ein bisschen schade.
Ja.
Und die erste Platte, die ich mir selber gekauft habe, das war Sons of the P, Digital Underground. Da war wirklich die erste Platte, wo ich Geld selber für in die Hand genommen habe und die gekauft habe. Und da musste ich mich entscheiden, weil ich nicht so viel Kohle hatte, zwischen der Ice Cube Kill at Will, zwischen dem geilen Cover mit der Knarre und dann diesem super spacigen Sons of the Peak Cover, wo die alle in so komischen Röhren liegen und Humpty Hump da irgendwie so mystische Blitze. Und ich habe mich dann für die mystischen Blitze entschieden. Aber wo ich das erste Mal Rap gehört habe oder irgendwas, das kann ich echt gar nicht mehr sagen. Ich müsste da nochmal vielleicht mit meinen Kollegen von früher drüber sprechen, wer das war. Vielleicht hat da noch jemand einen Hinweis.
Weißt du, was dich daran so geflasht hat an Hip-Hop? Oder an Rap jetzt speziell, an der Musik?
Ich glaube, das war einfach so komplett neu. Und es war halt einfach so pur. Also die Raising Hell, die ist ja eigentlich sehr, sehr Drumloop-lastig. Und dann halt einfach dieser Rap, der war halt super präsent. Und bei der Public Enemy, da war es halt einfach so, diese Produktion mit diesen 1000 Samples. Ich konnte mir halt einfach nicht vorstellen, wie kann man diese Art von Musik machen. Es war einfach unvorstellbar, wie man so eine Musik macht. Und das hat mich dann irgendwie fasziniert, plus diese Energie, die da drauf war. Und ich fand dann auch, ich habe mich dann auch relativ schnell mit dem ganzen Backgrounds und so weiter beschäftigt und warum Burn Hollywood Burn und warum dieses und warum jenes. Und oder es kann sogar sein, jetzt fällt es mir gerade ein, vielleicht war das auch die Apocalypse 91 von Public Enemy, die ich als erstes gehört habe, weil nämlich das Shut 'Em Down zum Beispiel, das ist mir auch noch als sehr früh in Erinnerung. So, warum wird das da gesagt und warum gibt es da halt diese Themen, die es da halt gibt? Und dann bin ich in diesen Kosmos reingerutscht mit Übersetzungen und Pons, Englisch nach Deutsch und so und Texte übersetzt. Ja, und dann war ich halt da drin.
Okay, und was hat dich dann motiviert, selber zu schreiben, zu texten, zu rappen?
Das war, jetzt geht's ab von Fanta 4. Das war 91 dann auch, oder 92, wann die rauskamen. Hausmeister Thomas D.
Ja.
und wie sie alle hießen, die Tracks. Und die konnte ich komplett auswendig und habe die halt meiner Oma und meinem Opa im Urlaub immer vorgerappt. Und die haben dann auch gesagt, ah, das kannst du aber cool und ja, du bist ja richtig talentiert. Natürlich, was so Großeltern sagen. Aber dann haben das immer mehr gesagt. Und dann eines Tages haben meine Kumpels und ich dann, ich glaube 93 oder irgendwas, haben wir gesagt, ey, wir starten einfach eine eigene Band. Und so ging das dann los. Und dann, wer schreibt die Texte? Ja, okay, das mache ich jetzt mal. Und dann habe ich die Texte geschrieben, so wie Q-Tip noch auf der ersten Tribe Called Quest. Wir hatten halt noch zwei Rapper, aber ich habe alle Texte geschrieben. Bis auf ein oder zwei hat dann mein Kollege noch geschrieben, aber der war dann auch zu schreibfaul. Und ich habe dann einfach geschrieben und die haben dann einfach unsere Texte gerappt oder
Du
meine
warst damals
Texte.
schon
So ein
Ghostwriter.
bisschen, ja. Ja.
Was war der erste Text, den du geschrieben hast? Oder das, weißt du den noch?
Ja,
Oder den
klar.
ersten Song, den du veröffentlicht
Ja,
hast?
klar. Ja, nee, veröffentlicht kann man das so nicht nennen. Also wir haben 94 dann unser erstes Demo aufgenommen mit einem Kassettenrekorder und Schlagzeug, Bass und Gitarre. Und der Song hieß Lyrischer Überfall.
Okay, sehr gut.
Ja.
Und das war ein Representer-Track, wie man so schön
Das
sagt,
war
oder?
ein Representer-Track und zwar war der Refrain lautete, das ist die Verbindung von Hip-Hop und Metall mit der Culture Beast Posse als lyrischer Überfall. Weil es war eine Crossover-Band natürlich, weil Crossover damals seit Public Enemy und N-Trax den Sound gemacht haben, war halt so unser Ding. Also es war wirklich reiner, irgendwie so ein paar Power-Chords und dann Drums und ich habe darüber geschrien. Ich habe mir tatsächlich ein Megafon damals gekauft. Das habe ich immer noch. Um halt so Beastie Boys mäßig diesen Sound hinzukriegen. Das war der erste Track. Und den haben wir dann auf Tape aufgenommen, in 800 Versionen, glaube ich, und haben das dann irgendwelchen Leuten gezeigt. Das war dann halt wirklich mein erster Track.
Ja, ich glaube, das Tape habe ich sogar.
Nee,
Hast du?
das gibt's wirklich nur aus dieser Culture Beast Posse entstand dann später Funky Skills. Das
Okay.
Tape könntest du haben. Das
Irgendwo
Tape kam.
so mit dem Finger, so.
Nee, das ist von 2000, das
Also
ist mein
für
Solo.
viele, okay.
Ja, genau. Das ist noch viel später. Nee, dann kam meine zweite Band hieß Funky Skills. Und das war dann auch, da hatten wir auch Crossover-Elemente drin, aber von allen Sachen. Wir hatten auch einen Ska-Song oder mit so einem Ska-Groove. Wir hatten so einen jazzigeren Groove. Wir haben gecovert Mother Maiden von Smoking Suckers with Logic, haben da eine deutsche Version von gemacht. Wir haben live, haben wir Doggy Dog, No Fronts gecovert. Ja, also das war halt wirklich so eine Mischpoke an Styles, aber so waren wir halt auch drauf. Und damit gab es dann auch das erste Demo-Tape und das ist 96 erschienen. Das war dann so mein erster Official Release. Das waren 500 Tapes oder 300 Tapes und die waren innerhalb von einer Woche einfach verkauft.
Na krass.
Auf der Schule und unser erstes Konzert war in einer Turnhalle auf dem Dorf bei uns in der Nähe, in so einem Fest. Und da waren 500 Leute, alles nur unsere Kumpels. Und wir haben uns gefühlt wie die Götter.
Okay. Und das war der erste Auftritt vor 500
Leuten? Das war der erste Auftritt, ja. Weil einfach
aber das ist schon derbe,
damals,
oder?
Ja, das war einfach damals so selten, dass jemand Musik gemacht hat. Und dann war das halt irgendwie so ein Happening, dass da halt so ein Dorffest war und eine Turnhalle, wo dann auch noch eine Band aus Köln irgendwie später gespielt hat, nach uns. Und da waren wirklich alle, da war die gesamte Schule, unsere Freunde und ja, dann waren da 500 Leute und die haben einfach gefeiert. Das war schon ein ganz großes Kino und mit diesem Funken sozusagen war dann halt einfach das Feuer nicht mehr auszukriegen bis heute.
Ja, cool, auf jeden Fall, also dass du da auch immer dran geblieben bist. Ich würde das Hip-Hop-Thema gern gleich mal abschließen und dann kommen wir noch mal ganz kurz für die, die noch dran geblieben sind, auf das Thema Selbstständigkeit zu sprechen. Nur noch mal zum Abschluss, was würdest du denn sagen, sind die für dich drei prägendsten MCs oder Gruppen? Egal ob Englisch oder Deutsch.
Ja, also ich würde schon sagen, das ist schon durch die Fanta 4 hätte ich jetzt nicht angefangen zu rappen. Was mich dann aber wirklich sehr geprägt hat, war dann, als ich das erste Mal Advanced Chemistry gehört habe, die Fremd im eigenen Land, Maxi war es nicht, sondern die Welcher Pfad führt zur Geschichte EP war es tatsächlich. Die ist dann ja später erschienen. Aber wo ich das gehört habe, das war wie ein Tor in eine andere Dimension einfach. So, okay, so geht Rap halt auch. Plus politische Message. Das war auf jeden Fall so ein Aha-Moment. Schwer, jetzt noch irgendwie was anderes zu nennen. Da gibt es dann halt so viele verschiedene Einflüsse noch irgendwie. Aber wichtig war, glaube ich, auch immer einfach so für mich prägend, also so ein bisschen Feedback. Also zum Beispiel habe ich mit einem Kollegen CHS, mit dem habe ich auch Anfang 2000 was aufgenommen und der hat mich dann einfach mal gefragt, beziehungsweise ich komme auch nochmal auf den dritten zurück, aber der CHS hat mich dann so gefragt, warum machst du eigentlich keine Doppelreime? Und dann habe ich gesagt so, was meinst du jetzt mit Doppelreimen? Und er hat mir dann einfach so, das war glaube ich 99 oder so, hat er mir einfach das Schema des Doppelreims irgendwie erklärt, weil für mich gab es immer nur Endreime. Mhm. Ich hatte dann halt vielleicht so viele verschachtelte Endreime, dein, mein, klein, fein, sein. Ja. Und er meinte so, ja, warum machst du keine Doppelreime? Und das war so ein super prägender Moment. Und dann haben wir einen Song geschrieben, tatsächlich, wo ich das erste Mal Doppelreime verwendet habe und seitdem schon auch immer der Fokus darauf liegt. Und dann nochmal ein prägendes Erlebnis, das war mit dem Homie Kern oder jetzt Kernmann, mit dem ich auch tatsächlich immer noch Kontakt habe. Und mit dem war ich auch im Studio und wir haben was aufgenommen und ich habe eigentlich immer so geschrieben, dass ich im Studio beim Einrappen manchmal Pausen gelassen habe, um gewisse Punchlines, das wird natürlich sehr technisch, aber so ist es halt, um gewisse Punchlines reinzusprechen und denen mehr Gewicht zu geben. Und er meinte dann so, ja, warum lässt denn so diese Pausen und warum droppst du halt immer Punchlines rein? Und da habe ich gesagt, naja, einfach um denen so mehr Gewicht zu geben. Und dann meint er so, ey, nee, schreib mal so, dass du das auch live rappen kannst. Weil wenn du es hier im Studio so reinpunchst, wird das live nie so rüberkommen. Und das war nochmal wirklich ein Gamechanger. Und seitdem schreibe ich so, dass ich alle Sachen auch live One-Take durchrappen kann. Und meine Takes im Studio sind auch alle One-Take durchgerappt. So, und wenn der Take halt nicht gut ist, dann wird er halt nochmal eingerappt. Und das waren, glaube ich, drei prägende Erlebnisse so für mich.
Ja, cool.
In meiner Arbeit als Rapper, ja.
Also wie ich dich ja auch kennengelernt habe, weiß ich ja auch, dass du auch Fan dieser Musik bist und auch immer für neue Einflüsse zu haben bist und auch nach wie vor auf Konzerte gehst und dich für Sachen begeistern kannst, was ja auch ganz wichtig ist. Gibt es irgendjemanden, der dich, weil du ja auch selber gesagt hast, live spielen ist dir so wichtig, der dich live inspiriert hat oder wo du sagen würdest, das ist für dich der beste Live-MC? Wenn es einer sagt, pass auf, ich kann Hip-Hop, weiß ich nicht, hatte ich noch nie Berührung zu, was würdest du sagen, wen muss er sich auf der Bühne live angucken?
Ich würde sagen, Black Thought ist auf jeden Fall schon eine Macht auf der Bühne. Den habe ich schon einige Male gesehen. Natürlich aber dann auch in Verbindung mit der kompletten Roots Band. Ja, ich würde, also da würde ich auf jeden Fall Sammy Deluxe nennen. Also wenn jemand live rappen kann und ein Monster auf der Bühne ist, dann würde ich den nennen. Ich habe den jetzt noch nicht so oft live gesehen, aber das sollte man sich auf jeden Fall mal live angucken, würde ich sagen.
Sehr gut, nehmen wir.
Ja.
Dann nochmal den Bogen schlagen zur Selbstständigkeit. Ich hatte ja auch schon eingangs gesagt, dass uns auch das Unternehmertum eine Zeit lang gemeinsam begleitet hat. Wir hatten ja vor, uns mit Foodlife in der Gastronomie selbstständig zu machen. Das habe ich auch schon in mehreren Podcast-Folgen erzählt. Und hier im Vorgespräch hattest du ja gesagt, und das fand ich einen sehr schönen Satz, weil ich das genau so sehe, dass du sagst, so bei Gründungsprozessen oder wenn man sich mit Unternehmertum auseinandersetzt und selbstständig ist, das hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung, das war dann mein Wording, du hast gesagt, du hast ganz viel über dich selber gelernt in diesen Prozessen. Kannst du das mal ein bisschen ausführen, was so die Momente waren, wo du das festgestellt hast?
Ja, also zum Anfang war ja dann einfach so diese Idee und ich finde, also erstmal fand ich es gut, dass wir das zusammen gemacht haben, weil man hat halt irgendwie auch immer jemanden, der dann einen auch nochmal extra pusht. Und man hat halt immer noch so einen Buddy, mit dem man das halt durchboxen will. Und je mehr sich das verdichtet hat und je mehr Gespräche wir hatten bei Banken, bei diese Finanzierungsgespräche oder auch mit Vermietern, ist diese Idee, wird ja immer realer. So. Und dann war halt die Frage, okay, ich schaffe mir jetzt hier meine Welt aus Investoren, aus Vermietern, aus was auch immer noch da, Zulieferern, Leute, die deinen Laden bauen, Architekten und so weiter. Passe ich da rein? Kann ich mit den Leuten so kommunizieren? Traue ich mir das selber zu, auch mal einem Architekten zum Beispiel zu sagen, nee, du musst jetzt anders arbeiten, musst jetzt schneller arbeiten, das gefällt mir nicht, weil im Endeffekt ist es ja so das Ding, was man für sich so umsetzen möchte, wie man es auch sich vorstellt. Und da war wirklich bei mir einfach so, dass ich teilweise gedacht habe, boah, ich bin der Lage nicht her. So, das passiert jetzt einfach hier irgendwie. Und da war ich wirklich froh, dass du da warst und ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, im Endeffekt das Gefühl, dass ich mich dann gar nicht mehr so eingebracht habe und du da viel, viel mehr gemacht hast. Aber ich hätte das auch gar nicht so handeln können, weil ich immer das lag aber auch an mir selber. Ich war, glaube ich, noch gar nicht so weit, jetzt den Unternehmer zu machen und sagen, jo, das ist jetzt hier genau das Ding. Also ja. Da hätte es noch ein paar Jahre gebraucht.
Aber von der Aufgabenteilung her war es doch eigentlich ganz gut.
Die Aufgabenteilung.
Weil du ja das ganze Kreative auch reingebracht hast und das ganze Design und so weiter.
Gar keine Frage, aber ich habe dann teilweise einfach mir so überlegt, okay, kann ich da noch irgendwie aktiv werden oder ne, so bei Sachen hatte ich auch kaum Ahnung und ich hasse es mit so einem Chauffeurwissen, irgendwelche Aufgaben dann versuchen, an mich zu reißen. Weil wenn eine Frage kommt, wo ich dann doof dastehe, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr der Typ, der sagt, nee, weiß ich, kann ich machen. Ich bin jetzt wirklich so mittlerweile so gereift, dass wenn ich etwas nicht weiß, etwas nicht kenne, das auch sage, hey, habe ich keine Ahnung von. Ich kann mir das anlesen vielleicht. Also in meinem Job jetzt zum Beispiel, wenn ich Anfragen von Kunden bekomme. Und dann merke ich auch, dass das viel mehr bringt, als so zu tun, als wenn man alles weiß und ja, ich bin total sicher und im Endeffekt, dass sich vielleicht gegenteilig beweist, dann sage ich lieber, nee, ich habe keine Ahnung, aber ich kenne jemanden, der kann dir da helfen und das ist halt auch eine gute Lösung. Und damals ist es jetzt schwer für mich, da reinzufinden, aber ich war auf jeden Fall gewillt, das durchzuziehen, aber dadurch, dass da so viel war, was nicht in unserer Hand lag, in Anführungsstrichen, wo man einfach auch so ein bisschen auf das, ja, nennen wir es mal Schicksal oder den guten Willen anderer angewiesen war, also Investoren und all das, war ich da einfach wie so ein bisschen, hing ich, glaube ich, so ein bisschen in den Seilen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Kontrolle hatte über den Tag oder über die Aufgaben. Es war so ein bisschen, okay, was können wir hier machen? So, okay, jetzt passiert das, ich reagiere darauf. Und ich finde, wenn man in so einen Modus reinkommt, dass man nur noch auf Probleme reagiert und das halt nicht mehr so steuert, das kann auf jeden Fall sehr frustrierend sein. Und das hat man ja schon sehr oft im Alltag, wo einfach Dinge angeflogen kommen und man muss erstmal irgendwie gucken, wie man das rausgearbeitet kriegt oder verarbeitet bekommt. Und das war halt auch einfach damals so das Gefühl. Ich war jetzt nicht froh, dass, ich weiß auch gar nicht mehr, wann wir beschlossen haben, dass das alles nichts mehr bringt.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Komme ich gleich.
Ja, ja. Ich meine nur, aber dann würde ich auch nicht sagen, dass ich dann froh war, aber auf jeden Fall war dann so, boah, okay, ich bin jetzt hier erstmal aus so einer Situation raus, die sehr lange gedauert hat. Also das war ja nicht die ganze, also nur ab einem gewissen Punkt, wo ja. Es dann halt wirklich so konfus wurde mit den Vermietern und Absagen und jetzt doch nicht. Und da sind aber schon Leute, die darauf warten und wir haben schon das bestellt und das war einfach irgendwie, das war ein bisschen zu viel.
Ja, also ich weiß doch ganz genau, das habe ich auch schon in diesem Podcast hier erzählt, das war einer der schlimmsten Momente tatsächlich in meinem Leben, den haben wir gemeinsam erlebt. Da hatten wir den Standort in Düsseldorf in der Bolker Straße, falls du dich daran erinnern kannst. Das war eigentlich ganz nette Vermieter, irgendwie Vater und Sohn waren das ja, wo wir auch relativ hart verhandelt haben. Mhm. Also Miete gedrückt und so weiter und so fort. Dietmar hat uns noch so cooles, basices Design dafür irgendwie gemacht. Und wir hatten die Bank überzeugt, was wir nie für möglich gehalten hatten, dass wir Dudes da ankommen, ohne gastronomische Erfahrung. Wir hatten ja fast kein Geld und so weiter in der Gastronomie. Und da hatten wir die Zusage von der Bank. Und wir hatten die Zusage, das ging noch über Campers damals, über diese Makler. Sind ja immer so unangenehme Leute, diese Makler. Also nicht alle Makler, aber eigentlich alle, mit denen wir zu tun hatten, waren irgendwie ein bisschen strange. Naja, auf jeden Fall hatten wir da ja auch die Zusage. Wir hatten Vater und Sohn auf unserer Seite. Und dann gab es diesen Tag, da habe ich bei Initiat gearbeitet. Du warst, glaube ich, auch schon in Köln. Und wir hatten einen Tag, da sollten wir den Kreditvertrag und den Mietvertrag unterschreiben. Und dann wollten wir gerade losfahren. Ich wollte dich, glaube ich, abholen. Da hat mich Campers angerufen und hat gesagt, es würde ihm leid tun, der Vermieter hat sich gegen uns entschieden, die geben das jetzt an jemanden, der dann Dönerladen aufmacht. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, what the fuck? Und das war auch der Moment, wo wir es dann haben sein lassen, weil wir da echt beide hart gefrustet waren. Und danach haben wir auch keinen Versuch mehr unternommen, irgendwie einen neuen Standort zu finden, weil wir zuvor auch schon gefühlt 12 Monate durch ganz Deutschland getingelt sind, von Leipzig, wo wir überall waren, mit Bauhelm, wenn dich dran erinnern kannst, wo wir mit diesem Bauhelm durch dieses Center gelaufen sind, was doch gar nicht fertig war.
Das war super. Ja, das könnten wir nochmal jetzt besuchen, also Reminiscing, mal gucken, was dem Food Court da geht.
Nova Eventes, ja, genau. Das war witzig. Und die Herren sind durstig, kann ich mich dir auch noch...
Den kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, was ich sagen wollte, ist, das Frustrierende an der ganzen Sache vorher, das erzähle ich auch manchmal noch, war einfach dieser Punkt hier in Köln, weil ich habe es ja jetzt auch gemerkt, wo meine Frau sich selbstständig gemacht hat mit ihrer Kita, wie gut du dich mit irgendwelchen Menschen stellen musst, die du eigentlich überhaupt nicht leiden kannst, weil die einfach das Schicksal von dir in der Hand haben. So, und wir sind ja auch zu den Läden hingegangen und haben gesagt, wir wollen das und das machen. Nee, da haben wir gar kein Interesse dran. Und dann kommt ein Kulux da rein, was auch eine Gastro ist. Dann kommt ein Starbucks rein, was auch eine Gastro ist. So, und das war halt für mich auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, also man muss da wirklich so viel, sage ich mal, an Klüngel und mit denen wahrscheinlich irgendwie saufen gehen oder noch schlimmere Dinge tun, die Töchter heiraten, keine Ahnung, dass man hier, und das ist in Köln leider, kriegt man überall mit, super extrem. Ich kenne ja auch noch ein paar Gastronomen hier, was die mir teilweise erzählen vom Ordnungsamt, was die auch für Auflagen haben. Und der Nachbar daneben hat ganz andere Auflagen, die viel, viel, gar nicht so streng sind zum Beispiel. Das hat mich einfach so frustriert, weil ich mir einfach gedacht habe, naja gut, wir haben ja jetzt hier nicht vor, irgendwie was Illegales zu machen, sondern wir wollen ja eigentlich was Cooles machen. Ja. Und dass das halt so schwer ist durchzubringen. Und das war dann auch einfach so frustrierend an der ganzen Sache.
Ich weiß noch, wo wir in Bonn waren, an diesem Marktplatz. Und dann kamen wir da rein, da war der Vermieter. Und das Erste, was er gesagt hätte, ich hätte eigentlich gerne einen Crepe-Laden hier. Ich esse so gerne Crepes.
Stimmt, genau.
Und für unsere Gesichter hätte ich da gerne gesehen, wo wir gedacht haben, in was für einem Film sind wir denn jetzt? Aber so hart das in dem Moment war, hast du nicht rückblickend für dich auch gemerkt, dass man dadurch so eine Gelassenheit irgendwie auch rückblickend daraus gewonnen hat, weil immer wieder, wenn man so Rückschläge erlebt hat, und wir haben ja trotzdem immer weitergemacht, jetzt nicht mit dem Projekt, aber du bist ja trotzdem auch in die Selbstständigkeit gegangen. Ich bin dann auch in die Selbstständigkeit, auch in der Gastronomie gegangen, was auch nicht immer toll war, aber man hat ja trotzdem immer weitergemacht. Und wenn man durch so Niederlagen immer mal durchgeht, ich finde, man schöpft extrem viel Kraft daraus.
Das stimmt. Ich würde trotzdem immer noch sagen, ich könnte mich auch heute mit meinem Mindstate, mit solchen Leuten nur bis zum gewissen Punkt einlassen. Also wenn heute, glaube ich, wenn wir da reingehen würden und der würde zu mir sagen, ich hätte eigentlich gern einen Crepe-Laden hier, dann würde ich ihn heute einfach fragen, ja, warum hast du uns überhaupt eingeladen?
Ja.
Dann würde ich ihn auf den Pott setzen und würde sagen, warum stehen wir denn hier? Du verschwendest unsere Zeit. Das war ja damals nicht so. Aber heute wäre ich eher so, dass ich sagen würde, okay, warum stehen wir dann halt hier und was interessiert mich das, was du gerne möchtest, weil du hast unser Konzept gesehen, aber ich glaube, das war dann halt auch vielleicht genau dieser Punkt, irgendwie, man war noch nicht so alt, ich weiß auch gar nicht, wie alt der Typ war, aber der hat sich wahrscheinlich überlegen gefühlt und hat halt einfach mal so diese Machtspielchen und heute, ich meine, ich muss mir keine Machtspielchen liefern, ne, aber die meisten Menschen, mit denen ich arbeite oder in meiner Selbstständigkeit, die sind jünger als ich oder gleich alt. Das ist auf einer guten Höhe so. Aber natürlich lasse ich mir auch, brauche ich jetzt nicht, also wie gesagt, ich brauche keine Machtspielchen ausleben, aber ich muss halt auch mein Standing irgendwie, wenn mir jetzt jemand was erzählt, dann kann ich auch sagen, guck mal, ich arbeite jetzt mittlerweile über 20 Jahre in dem Business. Du kannst gerne was annehmen, was ich sage, weil das ist schon begründet, aber ich höre mir auch gerne an, was du sagst. So. Und diese Gelassenheit hätte ich wahrscheinlich gerne damals auch gehabt, aber die gab es nicht, weil wir ja keine erfahrenen Gastronomen gewesen sind. Wären wir Gastronomenkinder gewesen, wäre es wahrscheinlich auch wieder was ganz anderes gewesen.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob man da Gastronomenkinder gewesen sein muss, vielleicht auch schon Erfahrung mit solchen Rückschlägen gemacht hat.
Oder so,
also,
ja, das kann auch sein.
Ja. Gut, es gibt jetzt noch zwei Kategorien in diesem Podcast. Jo. Eine nennt sich, dürfte dir sehr entgegenkommen, Freestyle.
Ja.
Hier geht es darum, ich werfe dir einfach irgendwie Begriffe an den Kopf, Sätze, was auch immer, und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Kannst du lange halten, kannst du kurz machen. Und dann kommen wir noch zur Kategorie Props, erstmal Freestyle. Geht es auch immer wieder ein bisschen um das Thema Selbstständigkeit. Was bedeutet oder was verbindest du mit dem Begriff unternehmerische Freiheit?
Puh. Ja, ich glaube, die Freiheit, auch vielleicht sein Unternehmen, wenn nötig, zu ändern oder halt aufzugeben und dann wieder weiterzumachen. Ich glaube, das ist so, sich auf die Wechsel und die Gegebenheiten irgendwie anpassen.
Ja.
Natürlich schwer, wenn man Angestellte hat, aber wenn die halt mitziehen, das würde ich jetzt mal so verbinden.
Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, definitiv. Also ich würde es Momentum nennen.
Okay. Und was würdest du sagen, also wenn du dich jetzt entscheiden musst, was ist die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers? Was musst du auf jeden Fall mitbringen?
Also eine wichtige Eigenschaft ist definitiv Durchhaltevermögen.
Ja.
So. Aber ich glaube, und im Herzen sollte man auf jeden Fall auch ein Mensch sein. Also wirklich menschlich sein und wollen, dass das Ganze nicht nur dem Zweck dient, Geld zu verdienen, sondern dass es auch wirklich ein gewisses Herzensprojekt ist.
So. Ja. Da sprichst du mir wirklich aus dem Herzen. Was würdest du sagen, war bisher deine größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung für mich persönlich ist, mich so zu sehen und zu akzeptieren, wie es glaube ich, wie ich dann auch am ehesten bin. Und meine Schwächen sozusagen zu erkennen und auch dann zu sagen, okay, so ist das, du kannst daran arbeiten, aber es gibt auch manche Dinge, die kannst du halt nicht ändern. Ja, und das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Wann war dieser Moment? Weißt du das noch, wo du das so für dich erkannt hast?
Ja, also natürlich im Jahr nach meiner Erkrankung halt so. Da muss man natürlich dann mit umgehen, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt halt der Punkt. So bist du halt, das hast du jetzt erlebt und das musst du irgendwie akzeptieren. Und du musst halt auch aber sehen, dass es weitergeht so. Weil es ist jetzt ja offiziell auch in einem halben Jahr hinter mich gebracht. Also und deswegen, ja.
Ja, sehr schön. Dann eine letzte Frage noch. Team Fanta oder Team Fettes Brot?
Ja, Fanta 4. Ja. Fettes Brot habe ich nie was mit am
Hut
gehabt.
Ich weiß, du ja. Hast als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du gesagt, ja, ich habe deine Podcast-Folge da gehört mit Hip-Hop. Hm, Fettes Brot. So. Da wusste ich schon. Alles klar. Ja. Gut, dann zur Kategorie Props. Hier geht es einmal darum, dass du den Hörern gerne ein Buch empfehlen kannst, was dich irgendwie besonders inspiriert hat, und einen Songtitel, der dich besonders motiviert.
Ja, also Buch kann ich empfehlen, ist Die Rache des Analogen, warum wir uns nach realen Dingen sehen, von David Sacks.
Okay.
Das habe ich selber geschenkt bekommen. Und ja, das kann man sich auf jeden Fall mal antun.
Ist das ein aktuelles Buch? Mit Sicherheit, oder?
Das ist relativ aktuell. Ja. Und da geht es halt wirklich darum, will ich gar nicht so viel verraten. Aber da geht es auch um Vinyl und um alles Analoge halt. David Sacks, Die Rache des Analogen. Oder Sachs. Ich glaube, weiß ich nicht. Also S-A-X.
Okay. Und ein Song?
Ein Song. Boah, ja, komm. Ab März, 1. März, mein Album als Song. Nee. welcher Song hat mich jetzt irgendwie gerade gecatcht?
Ich dachte, du nimmst den Song vielleicht, aus dem dein Name entstanden ist.
Nee. Mein Name ist ja nicht aus dem Song entstanden. Also es ist auch aus dem Song entstanden, aber der Name, weil meine erste Band ja Funky Skills hieß, bin ich das Kind der Funkies. Und deswegen ist es der Funky Child.
Ah, guck mal, wieder was gelernt. Kennen wir schon so lange.
Mein Song, den ich empfehle, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber wer mich, den finde ich sehr gut, den habe ich letztes Mal ein paar Mal gehört, ist von einem Sänger namens Northcote. Und der hat eine Live-Platte gemacht und der Song heißt The War is Over.
Okay.
Und das ist ein sehr ruhiges, melancholisches Stück. Aber ich finde, es passt sehr gut in diese Zeit.
Top. Vielen Dank.
Ja. Gerne.
Hast du noch abschließende Worte? Irgendwas, was du
Thanks
unbedingt...
Thanks for having me, man. Nein, ist jetzt, glaube ich, mein erster längerer Podcast seit ganz langer Zeit. Und danke.
Ja, gerne. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Mic Drop, das war sie, die erste Folge des großen Silvester-Specials, die erste Folge mit einem Rapper zu Gast. Ich hoffe, es ist uns gelungen, was ich mir als Ziel gesetzt habe für das Silvester-Special, dass wir euch vor allem unterhalten konntet. Wenn ihr euch an der einen oder anderen Stelle auch noch Impulse mit herausziehen konntet, umso besser. Wenn ihr sagt, nee, das war gar nichts, dann gebt uns bitte ein entsprechendes Feedback, vor allem gebt mir ein entsprechendes Feedback für diesen Podcast. Habt ihr andere Themenvorstellungen? Welche Gäste wünscht ihr euch vielleicht? Generell ist Feedback ja etwas sehr, sehr Wichtiges, damit man sich entsprechend weiterentwickeln kann. Und das hat mich sehr positiv überrascht, dass der Talk nach dem ganzen Hip-Hop-Teil, den ich liebe, den ich sehr spannend finde, weil Hip-Hop einfach eine Leidenschaft ist, aber dann nochmal so dieser Switch in das Unternehmertum rein Und neben dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung, die logischerweise steckt ja schon im Namen drin, auch mit Weiterentwicklung zu tun hat, aber dass man sich als Unternehmer auch immer mal wieder bewusst sein muss, dass man an Situationen kommt, wo man sich einfach weiterentwickeln muss, vielleicht auch das Unternehmen verändern muss. Und da fand ich die Antwort von Lars sehr, sehr schön, was für ihn unternehmerische Freiheit bedeutet. Denn vielleicht erinnert ihr euch, das ist noch nicht so lange her, dass er es sagte, dass es für ihn vor allem bedeutet, sich und das Unternehmen weiterentwickeln zu können, im ganz drastischen Schritt vielleicht auch das eine aufgeben müssen, um dann etwas Erfolgreicheres zu tun. Und generell ist das Thema Weiterentwicklung, sich Feedback einholen, etwas, was oder worüber relativ wenig so im unternehmerischen Kontext gesprochen wird, zumindest kommt es mir so vor. Wir hatten das hier im Podcast schon immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle. Sehr präsent ist mir, dass Andreas Baumann sehr stark über dieses Thema gesprochen hat, dass er sich da auch immer Feedback einholt. Also hört euch gern diese Folge nochmal an. Und man sagt ja auch immer, wenn man in einem Raum ist und man ist dort der Schlauste, dann ist man im falschen Raum, weil man sich eben einfach nicht weiterentwickeln kann. Das hilft euch natürlich jetzt nicht weiter, wenn ihr diese Folge nur so semi-unterhaltsam fandet. Oder wenn ihr denkt, Mist, jetzt wurde ich so gut unterhalten und jetzt ist diese Folge gleich zu Ende und bis morgen eine neue Folge erscheint, ist ja noch so wahnsinnig lange. Deshalb habe ich ein paar Tipps für euch, wie ihr euch die Zeit überbrücken könnt. Und zwar haben wir im Real Talk mit Lars über ein Buch gesprochen, wo mir der Titel nicht eingefallen ist. Dieses Buch ist von Heinz Strunk, das wusste ich noch. Das Buch heißt Fleckenteufel. Gibt es vielleicht auch als Hörbuch, das weiß ich jetzt nicht genau, wenn ihr selber nicht lesen wollt, aber auch zum Lesen ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Dann, Lars hatte gesprochen von einem Boxkampf, da ging es so um diese Beef-Themen, damit ihr es richtig einordnen könnt. Dort geht es um den Boxkampf zweier Rapper, Manuelsen gegen Bösemann. Der Boxkampf hat stattgefunden am 22.12. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hatte er noch nicht stattgefunden. Deswegen kann ich nichts über die Qualität sagen. Es gab schon mal einen Hinkampf, der war relativ unterhaltsam. Also vielleicht auch das ein Tipp, kann man sich mit Sicherheit auf YouTube anschauen. Und was ihr euch auf jeden Fall auf Spotify anhören könnt, sind die Sketche von Studio Braun. Auch über Studio Braun haben wir im Zusammenhang mit Heinz Strunk gesprochen. Und für alle, die es nicht kennen und sich da vielleicht nicht sofort direkt zurechtfinden, gebe ich euch mal ein paar Anspieltipps. Das wäre Adelstitel, Abenteuerreise, Imbiss im Imbiss, Sexritter Live und Black Beauty. Das sind meine absoluten Highlights, wobei eins fehlt noch, das nenne ich euch gleich. Und wenn ihr einfach Bock habt, guten Hip-Hop zu hören, dann kann ich euch auf jeden Fall natürlich, was soll ich anderes sagen, LST The Funky Child ans Herz legen. Auch hier gebe ich euch mal meine Top 5 der Songs von LST. Diana fragt, Glauben, dein Song, Träumer Part 1 und 2 und Fanbrief in der Remix-Version. Und man sagt ja immer so schön, Vorfreude ist die schönste Freude. Deswegen, ihr habt es schon gehört im Real Talk, könnt ihr euch auf ein neues Album von LST freuen. Es erscheint im März, heißt der Stille Betrachter. Ich durfte exklusiv schon reinhören und bin restlos begeistert. Meine Anspieltipps, wenn ihr es euch so lange merken könnt. Ansonsten merkt euch nur, dass ich hier Anspieltipps gegeben habe. Und dann könnt ihr euch im März nochmal diesen Podcast anhören, um die Anspieltipps zu hören. Sind, und so beginnt es, Myra, der stille Betrachter, Rap-Dude und WC-Handy. In der Remix-Version featuring Mau 3412, Where You At? Kleiner Insider, Lars wird Bescheid wissen. Maru an der Stelle ganz liebe Grüße. Und ihr könnt euch natürlich schon freuen auf den zweiten Teil des großen Silvester-Specials, der ja schon morgen erscheint. Und dann zu Gast ist Tobi aus dem Hause der Becks Unternehmerberatung. Und wir machen einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2023 mit skurrilen Geschichten von Bankern, von Gründern aus der Finanzierungslandschaft. Und obendrein gibt es Tipps von Tobi für besseren Smalltalk und wir spielen Bullshit Bingo. Also, auch darauf könnt ihr euch freuen. Das war jetzt wirklich der erste Teil vom großen Silvester-Special. Ich bin für heute draußen wie der Wanderhode. Er hatte die Behausung verlassen. Das natürlich auch ein Sketch, mein absoluter Lieblingssketch von Studio Braun. Hört ihn euch an. Ich muss mich immer wieder beömmeln, wenn ich ihn höre. Und dann vergeht die Zeit auch ganz, ganz schnell, bis es wieder heißt, neue Folge Unternehmer Jam Session, das Sack Hypertrophien der Podcast-Szene. Kleine Anspielung auf der Wanderhode, müsst ihr hören. Ich bin draußen. Ciao, ciao. Bis morgen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.